Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß!
Die meisten mobilen Einsteiger machen einen entscheidenden Fehler. Sie investieren, ohne den Unterschied zu kennen zwischen Cashflow und Wertsteigerung. In diesem Video zeigen wir dir, wie sich dein Vermögen entwickelt, nachdem du eine Immobilie gekauft hast, und das Ganze anhand konkreter Zahlenbeispiele.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Zunächst müsst ihr beachten, dass Cashflow und langfristiger Vermögensaufbau zwei Paar Schuhe sind und daraus zwei mögliche verschiedene Anlagestrategien sich entwickeln können. Da wir jetzt in dem Video sehr viel über Cashflow sprechen, lasst uns erstmal über die Begrifflichkeiten einig werden. Cashflow ist das, was am Ende des Monats von eurer Miete auf eurem Konto übrig bleibt. Also da werden die Finanzierungskosten davon abgezogen und die Bewirtschaftungskosten. Theoretisch auch noch das Mietausfallwagnis, also quasi die Leerstände, die ihr habt, oder die Mietausfälle, aber die lassen wir jetzt zur Vereinfachung in den folgenden Beispielen weg. So, und jetzt schauen wir uns doch einmal an zwei Musterbeispielen, zwei synthetischen Beispielen von zwei fiktiven Eigentumswohnungen, die wir einmal in einer A-Lage und einmal in einer D-Lage kaufen, einmal an, um zu verdeutlichen, was wir meinen mit dieser unterschiedlichen Betrachtung, einmal nur auf Cashflow fokussiert und einmal gesamtheitlich auf die Vermögensbildung betrachtet. So, schauen wir uns jetzt anhand von zwei verschiedenen Wohnungen, die wir einmal in einer D-Lage und einmal in einer A-Lage kaufen, diesen Unterschied genauer an. Okay, lasst uns einmal mit der D-Lage anfangen. Warum fangen wir mit der D-Lage an? D-Lagen sind solche Lagen, also es gibt ja keine offizielle Einwertung, aber solche Lagen, die in aller Regel kleine Städte bis sogar dörfliche Gemeinden sind, in der Regel auch weiter weg von Ballungszentren, in der Regel unsichere demografische Entwicklung, unsichere Wirtschaft und damit aber einhergehend geringe Kaufpreise und hohe Mietrenditen. So, das ist jetzt erstmal das Ausgangs-Setup und da haben wir folgende Zahlen, wie sie in der Realität durchaus vorkommen können, vorbereitet. Also wir kaufen eine Eigentumswohnung mit 50 Quadratmetern Wohnfläche zu einem Kaufpreis von 30.000, also ein sehr überschaubarer Kaufpreis, und haben am Anfang eine Netto-Kaltmiete von 250 Euro monatlich. So. Was den Cashflow jetzt kleiner macht, ist zum einen natürlich die Finanzierungskosten. Wir unterstellen jetzt hier eine aktuell bankenübliche Finanzierung von 4% Zinsen, 1,5% anfänglicher Tilgung, annuitätisch, also 5,5% eine Gesamtjahresrate, was auf Monat bezogen hier ungefähr 137,50 Euro ausmacht. Und wir unterstellen Bewirtschaftungskosten von 80 Euro. Da müssen wir einmal kurz was dazu erwähnen. Bewirtschaftung, Martin, sind ja vor allem Instandhaltung und Verwaltung. Wir wissen, dass man das nicht unterschätzen darf. Wir führen hier eine Unterstellung durch, nämlich, dass ihr diese Wohnung in einem Haus kauft, das sich in einem vernünftigen Zustand befindet. Also, dass die großen und teuren Gewerke wie Dach, Fassade, Heizung, Treppenhaus vielleicht noch, Probleme im Keller, dass das alles jetzt auf Sicht der nächsten 10 Jahre höchstwahrscheinlich kein Thema sein wird, weil der Zustand einfach in Ordnung ist. Auch bei der Wohnung würde ich diese Unterstellung vornehmen, dass die in einem hinreichend guten Zustand ist, dass man keine großen Kernsanierungen innerhalb der nächsten 10 Jahre zu erwarten hat. Nur dann gehen die Bewirtschaftungskosten in dieser Höhe auf, dass die ausreichen, um die laufenden Instandhaltungen und die Reparaturen, die so anfallen, vielleicht mal eine kleine Renovierung, wenn ein Mieterwechsel eintritt, abzudecken.
Und der Vollständigkeit halber, hast du eben schon kurz erwähnt, aber wir haben hier auch keine Mietausfallwagnisse drin. Ne? In der sauberen Kalkulation müssen wir das mit einbeziehen. Das würde es aber unnötig komplex machen und das ist jetzt auch nicht relevant, um den Punkt zu verdeutlichen.
Richtig, aber völlig in der Praxis völlig richtiger Punkt, rechnet zur Sicherheit mit mindestens 3% Mietausfall.
Auf die jährlichen Netto-Kaltmiete bezogen.
So, wenn wir also das Mietausfall jetzt hier mal nur für die Beispielsrechnung nicht berücksichtigen, kämen wir jetzt bei diesem Setup, bei der D-Lagenwohnung, auf einen monatlichen Cashflow von 32,50 €. Also wir haben erstmal einen Überschuss, was man, wenn man hart nur die Cashflow-Strategie verfolgt, erstmal sehr gut klingt, weil, was man auch nicht vergessen darf, das ist ja aus dem Stand. Ne? Die Annahme ist, wir haben die 250 Euro Netto-Kaltmiete ja schon im Ankauf. Wird dann im Laufe der Zeit besser. Jetzt für die weitere Rechnung haben wir eine Mietsteigerung von 7% alle 3 Jahre unterstellt. Warum nur 7%? Weil wir hier konservativ vorsichtig damit rechnen, dass Mieten sich in der D-Lage eben nicht so gut entwickeln, dass man vielleicht auch berücksichtigen muss, dass wenn man die Miete zu hoch erhöht, man das Risiko hat, dass der Mieter auszieht, man dann Leerstand produziert und dass man dann eben nicht, selbst wenn man unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, sofern die dann deutlich höher wäre, was ja auch zweifelhaft ist, nicht etwa 15% oder 20% erhöht die Miete. Vermutlich wird das in einer schlechten Lage auch gar nicht möglich sein. Also, wie gesagt, konservative Annahme, alle 3 Jahre 7%. Also haben wir innerhalb der nächsten 10 Jahre 3 Mieterhöhungsstufen. Einmal zu Beginn des Jahres 4, Beginn Jahr 7 und Beginn Jahr 10. Und das ergibt einen kumulierten Cashflow über 10 Jahre von etwa 6.500 Euro. Das ist erstmal, was wir an laufenden Einnahmen generiert haben. Kleiner Disclaimer eingeschoben, um die Rechnung nicht zu überfrachten, haben wir hier steuerliche Effekte außen vor gelassen. Also es kann ja, bei manchen Objekten kann es ja Vorteile haben, wenn man ins Minus rutscht. Hier tendenziell nicht, weil wir sind nicht im Minus. Aber wie gesagt, die Rechnung wird zu komplex sonst, deswegen hier einmal alles vor Steuerbetrachtung. So, zusätzlich zu diesem kumulierten Cashflow über 10 Jahre haben wir jetzt eine Wertsteigerung angenommen. Wie ihr alle wisst, machen Immobilien ja nicht nur wegen des Cashflows Spaß, sondern wir kaufen Immobilien ja auch deswegen, weil wir eine Asset-Klasse haben, die zumindest so die durchschnittliche Annahme eine gewisse Wertentwicklung verspricht. So, wie hoch die ist, wissen wir alle nicht. Ihr solltet natürlich niemals im Ankauf eine bestimmte Wertsteigerung unterstellen. Das wäre Spekulation. Das wollen wir nicht. Aber jetzt für die Rechnung unterstellen wir eine jährliche Wertzuwachs für die Immobilie von 1%. So, das ergibt dann eine kumulierte Wertsteigerung. 1% natürlich immer bezogen auf den Wert vom letzten Jahr. Das ergibt dann eine kumulierte Wertsteigerung von etwa 3140 Euro kumuliert. Und für die gesamte Vermögensbetrachtung dürfen wir nicht vergessen, im Cashflow steckt das ja drin, nicht nur die Zinsen, sondern auch die Tilgung. Die Tilgung, also das, was wir an die Bank zurückzahlen für das Darlehen, ist ja aber auch Teil unseres Vermögenszuwachses, wenn man so will. Also wir können es nicht beim Cashflow als Abgang nur verbuchen, dann aber nicht als Zugang beim Vermögen, weil Vermögen ist ja aktiver minus passiver, passiver werden kleiner, also wächst das Vermögen so. Und bei einer unterstellten anfänglichen Tilgung von 1,5% haben wir jetzt grob aufgerundet auf 5.000 Euro Gesamttilgung von den 30.000 Euro, die wir als Kredit aufgenommen haben. Und das ergibt einen kumulierten Gesamtvermögenszuwachs, also bestehend aus Cashflow, Tilgung über die 10 Jahre und dem Wertzuwachs von 1% über 10 Jahre von roundabout knapp 15.000 Euro.
Genau, nur als kurze nochmal Ergänzung zur Tilgung, nicht, dass jemand nachrechnet und sich wundert. Man kann jetzt hier nicht einfach rechnen, ne? Sozusagen Darlehen, was wir übrigens in Höhe des Kaufpreises angenommen haben, mal 1,5% Tilgung mal 10, dann kommt ein leicht anderer Wert raus, ist ja ein annuitätisches Darlehen, ne? Was wir unterstellt haben. Deswegen haben wir die Tilgung sozusagen leicht nach oben angepasst, sozusagen zum Nachvollziehen der Rechnung.
Genau, die Tilgung wird ja immer einen Tick höher durch die ersparten Zinsen, ne? Damit die Rate gleich bleibt. Das wird in einem anderen Video erklärt, wie Annuitätendarlehen funktionieren. Okay, noch ganz kurz zum Ergebnis, weil wie gesagt 15.000 Euro knapp Gesamtvermögenszuwachs und ganz vorsichtig, was wir jetzt gerade ausgeblendet haben, auch wieder der Vereinfachung. Wir haben hier die Kaufnebenkosten, die ja bezahlt werden müssen, zusätzlich zu den 30.000 Euro Kaufpreis haben wir jetzt erstmal weggeblendet. Also in der Regel müsst ihr mit 10-12% Kaufnebenkosten rechnen für Notar, Grunderwerbsteuer, Makler. Als Durchschnittswert, Makler kann es nach oben oder nach unten beeinflussen, das müsste man auch noch eigentlich streng genommen davon abziehen. Nochmals, wie gesagt, haben wir Mietausfallwagnis nicht drin und eine weitere Unterstellung, eben, dass wir keine nennenswerten Sanierungsmaßnahmen innerhalb dieser 10 Jahre haben. Wenn das noch dazu käme, also dass jetzt wirklich dann irgendwie mal die Heizung oder ausfällt und das Dach zu reparieren ist und eine Sonderumlage von der WEG vorgenommen wird, dann wird die Rechnung natürlich deutlich schlechter und dann rutschen wir mit dem Vermögenszuwachs eventuell deutlich näher an Null ran, als wir jetzt hier bei den 15.000 sind.
Ja, danke, Bodo. Das waren jetzt die Zahlen für die Wohnungsbetrachtung in einer D-Lage. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an in einer A-Lage. Das heißt, wir unterstellen jetzt auch, wir kaufen eine Eigentumswohnung in einer A-Lage. mit einer Wohnfläche von wieder 50 Quadratmetern. Wir haben jetzt unterstellt einen Kaufpreis von 150.000 Euro, etwa 3.000 Euro den Quadratmeter, weil 500 Euro netto Kaltmiete pro Monat, also etwa 10 Euro kalt, wie ihr seht, unterstellt noch nicht die maximale Marktmiete, ne, sondern Bestandsmiete, wie man das so aus dem Einkauf kennt, mit im Ergebnis einer soliden Rendite im Einkauf von 4%. Das ist so das, was man erwarten kann, ne, in A-Lagen heutzutage. Wir haben auch hier eine Annuität unterstellt von 5,5%, also 4% Zins, 1,5% Tilgung und kommen dann auf eine Belastung von roundabout 690 Euro monatlich und haben auch hier wieder die gleichen Bewirtschaftungskosten unterstellt, ohne Mietausfallwagnis. Auf diesen Effekt der Bewirtschaftungskosten gehen wir gleich nochmal genauer ein, aber die bleiben hier eben gleich, sodass sich für uns jetzt in der Summe hier ein Cashflow in der Ist-Betrachtung von etwa 270 Euro monatlich aber im negativen Bereich ergibt. Das heißt, wir haben einen negativen Cashflow, weil wir 500 Euro Miete haben, Bewirtschaftungskosten, Finanzierung, also negativer Cashflow, ganz wichtig.
Das passiert in A-Lagen häufig. Ne?
Genau, und das ist typisch, ne? Das kennt ihr. Und deswegen gehen viele auch eben dann in D-Lagen. Und wir sehen gleich, warum das vielleicht nicht die beste Idee immer ist, am Ende dieses Zahlenbeispiels. Und jetzt kommen wir auch wieder zu der Mieterhöhungsthematik. Auch hier haben wir alle drei Jahre eine Mieterhöhung unterstellt, aber wir haben ja bei der D-Lage von 7% gerade gesprochen. Das ist jetzt ein Vorteil, der hier rauskommt bei A-Lagen. Wir haben jetzt hier unterstellt, wir haben nur 10 Euro Miete, also noch nicht die Marktmiete. Sodass wir jetzt hier eine Mietsteigerung von 12% alle drei Jahre unterstellt haben. Wenn wir das machen, so wie in der Logik eben, ne, sozusagen nach drei Jahren eine Mieterhöhung um 12%, wieder drei Jahre, kommen wir auf 10 Jahre betrachtet, immer noch auf einen negativen Cashflow von roundabout 22.900 Euro, negativ. Jetzt kommt der zweite Effekt, wir hatten also eine gute Mietsteigerung, wir haben aber auch eine Wertsteigerung. In der D-Lage haben wir eben mit 1% gerechnet. In A-Lagen kann man natürlich davon ausgehen, dass die Werte weiter steigen werden, also auch deutlich höher steigen werden als in D-Lagen. Wir haben jetzt hier auch eher realistisch konservativ mit 3% gerechnet per annum Wertsteigerung, sodass wir nach 10 Jahren auf eine Wertsteigerung der Immobilie, auf die Immobilie bezogen, von roundabout 51.500 Euro kommen. Dazu kommt noch die Tilgung, die wir hier geleistet haben. Die ist natürlich deutlich höher als bei der D-Lagenwohnung, weil der Kaufpreis, ergo das Darlehen, auch höher waren. Also haben wir hier etwa 23.000 Euro abbezahlt in 10 Jahren, sodass wir kumuliert eben mit Wertsteigerung und Tilgung, aber auch den negativen Cashflow abziehend, auf eine Vermögenssteigerung nach 10 Jahren von etwa 51.600 Euro kommen. Auch hier wieder ohne Kaufnebenkosten und ohne große Sanierung, ne, um es eben vergleichbar zu machen.
Richtig, wir haben auch hier wieder Sanierung unterstellt, dass sie nicht kommt. Aber hier sieht man noch voll gut, wir haben jetzt 50.000 Euro quasi Puffer, wenn man so will, für unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen. Also selbst wenn jetzt hier einmal die Heizung ausfallen sollte, wofür ihr, was schon sehr hoch wäre, aber sagen wir mal, selbst auf eure Wohnung würden 5.000 Euro entfallen, Sonderumlage, die ihr bezahlen müsst, tut das viel weniger weh, wenn ihr die von 50.000 abzieht, als von 15.000. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und nochmals, auch hier haben wir wieder die steuerlichen Aspekte außen vor gelassen. Auch die können bei der A-Lage tendenziell zu Vorteilen führen. Also der Nachsteuer-Cashflow ist oftmals in solchen Setups besser als der Vorsteuer-Cashflow. Klar, weil wir das zu versteuernde Einkommen wegen der höheren Zinsen, der Bewirtschaftung und der Abschreibung in den negativen Bereich ziehen und ihr dadurch quasi euer zu versteuerndes Einkommen senkt. Wird auch in anderen Videos erklärt, wollen wir nicht weiter ausführen.
Genau, aber trotzdem sieht man jetzt in der Summe, ne, D-Lage versus A-Lage, schön die beiden Zahlen, die wir euch herausgearbeitet haben. Also 15.000 roundabout versus roundabout 51.500 D versus A-Lage. Gleichzeitig wollen wir euch natürlich jetzt in der Message dieses Videos nicht sagen, dass ihr auf jeden Fall in A-Lagen investieren sollt und auf gar keinen Fall in D-Lagen. Das ist sehr strategieabhängig. Ne? Also nicht jeder kann es sich leisten oder möchte es sich leisten, zu Anfang in A-Lagen zu investieren, weil wie wir gesehen haben, da muss man negative Cashflows investieren. Ne? Manchmal kann es auch sinnvoll sein, in schlechtere Lagen zu gehen, wobei man da auch Einschränkungen machen muss. Ne? Also wie siehst du das mit D-Lagen?
Also würdest du also D-Lagen finde ich wirklich problematisch, allein wegen der hohen Unsicherheit im Hinblick auf Zukunftspotenziale, also vor allem Arbeitgeber, die vorhanden sind am Ort und damit ja einhergehend auch Demografie. Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du ja schon in einem kleinen Ort investierst von, sagen wir, 5.000 bis 10.000 Einwohnern und da dann 1000 Leute wegziehen, dann ist auf einmal dein Mietmarkt zusammengebrochen. So, und dieses Risiko, da würde ich mich persönlich etwas schwer tun, vor allem auch vor dem Hintergrund der verhältnismäßig hohen Bewirtschaftungskosten. Dazu kommen wir nachher im Video noch. Also D-Lagen würde ich persönlich, glaube ich, für uns, spreche auch für dich, würden wir ausklammern. Ja. Aber nicht pauschal B- und C-Lagen. Also wir investieren ja selbst auch vor allem nach unserer Definition, in B-Lagen, also vor allem im Berliner Speckgürtel. Für uns sind das B-Lagen, wo wir uns auch deutlich entspannter fühlen, weil da die Kaufpreise auch nicht so hoch sind auf dem Quadratmeter, die Mieten aber trotzdem sich solide entwickelt haben, jedenfalls in den letzten Jahren. Und was man in A-Lagen auch nicht vergessen darf, da ist immer mehr Regulierung. Also vor allem die Mietpreisbremse schlägt dort immer härter zu, als man es vielleicht in kleineren Lagen vorfindet.
Genau, also wir fühlen uns am wohlsten in B- und C-Lagen. Gleichzeitig noch kleine Ergänzung, ich würde es genauso unterschreiben, also D-Lagen empfehle ich auch nicht, vor allem aufgrund dieses Effekts, den wir gerade gesehen haben in der Rechnung.
Ja.
Das heißt, wir haben noch keine Sanierungskosten drin gehabt.
Richtig,
ja. Und wenn da Sanierungen reinkommen, die man vielleicht am Anfang nicht so beachtet hat und Kostensteigerungen dazu kommen, habt ihr umso mehr Puffer für sowas, je besser die Lage ist.
Exakt.
Und gleichzeitig, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wir haben wir haben schon zwei Häuser, ne, in einer D-Lage. Wahrscheinlich könnte man sie so definieren. Sagen, ja. Aber da wiederum haben wir in einer sehr guten Mikrolage die Häuser.
Richtig, ja.
Das heißt, ich würde so sagen, wenn jemand in eine D-Lage gehen möchte, bitte umso mehr auf die Mikrolage achten. Also je schlechter die Lage, desto besser muss die Mikrolage sein.
Oder je kleiner der Ort, desto Kirchturm.
Genau.
Wir sehen also, Immobilien sind ein Long Game. Unsere Empfehlung ist ganz klar, nicht nur ganz kurzfristig auf die unmittelbare Bruttomietrendite zu gucken. Die war jetzt in dem Beispiel eben sehr verlockend hoch. Wir hatten im Beispiel eben eine 10%er Bruttomietrendite, also einfach nur Jahresnetto-Kaltmiete durch Kaufpreis. Während wir bei der A-Stadt nur 4% hatten. Aber wir haben gesehen, was das am Ende von 10 Jahren bedeuten kann. Also Long Game betrachten, nicht nur direkt nach Ankauf, was kommt an Cashflow bei mir an, sondern gucken, wie entwickelt sich mein Vermögen aufgrund dieses Investments über die nächsten 10 Jahre.
Ja, und dazu, ich nenne das mal Cashflow-Reise. Ne? Also die ist auch wichtig zu betrachten, weil sehr viele, gerade Anfänger, schauen sich Angebote in Portalen an und sehen nur die Ist-Mieten. Und dabei ist eben gerade die Entwicklung auch sehr wichtig. Ne? Also wir müssen uns die Cashflow-Reise anschauen. Wann war die letzte Mieterhöhung? Kann ich vielleicht die Miete direkt nach Ankauf erhöhen und dann eben auf 10 Jahre am besten die Rechnung so durchspielen, wie wir das gerade im Beispiel gemacht haben. So, und außerdem haben wir jetzt eben auch gesehen, dass die Wahl des Standortes, also der Lage, sehr abhängig von der Strategie ist. Also für jemanden vielleicht, der eine sehr gute Haushaltsrechnung hat mit einem Überschuss, einer monatlichen hohen Sparrate, gleichzeitig aber wenig Zeit, die in das Thema Immobilien fließen kann, kann es sehr sinnvoll sein, in A-Lagen zu investieren. Weil da muss man weniger kaufen. Ja. Man hat zwar am Anfang einen negativen Cashflow, aber im Long Game, wie wir gerade eben herausgearbeitet haben, hat man trotzdem den wahrscheinlich besten Effekt.
Absolut.
Wenn aber jemand am Anfang zum Beispiel auf der anderen Seite des Extrems steht, also viel Zeit investieren kann und möchte, aber eine relativ überschaubare Haushaltsrechnung hat, mit wenig Überschuss, dann klar, wenn man da jetzt 2, 3 Wohnungen kauft in einer A-Lage, wird man nicht mehr finanzierbar sein. Weil die Bank rechnet dann auch mit Stressannuitäten und sozusagen den Stressfällen für die Finanzierung, führt in der Summe dazu, dass ihr stagnieren würdet.
Ja.
Da wird es wahrscheinlich eher sinnvoll sein, auch nicht in die D-Lage zu gehen, würden wir zumindest sagen, aber wahrscheinlich eher in die C-Lage, um sich dann von da vorzuarbeiten in bessere Lagen.
Ja.
Das heißt, ihr seht, die Wahl des Standortes ist also sehr abhängig von der individuellen Ausgangssituation und von der individuellen Strategie.
Absolut. Also total valide Punkte. Ich würde nur zweimal kurz betont rausgreifen wollen. Einmal die Haushaltsrechnung. Das ist vielleicht das bisschen problematischer an der A-Lage, weil wenn ihr jetzt 3, 4, 5 Wohnungen kauft innerhalb von kurzer Zeit, die erstmal einen ausgangsnegativen Cashflow von 250 Euro habt, belastet das natürlich euer Haushaltseinkommen, was die Bank dann vielleicht bei Wohnungskauf 5 oder 6 dann, jetzt vielleicht als Blocker für die nächste Finanzierung sieht. Also das müsst ihr berücksichtigen. Klar, das ist weniger ein Problem, wenn ihr ein sehr hohes Einkommen habt. Und in jedem Fall sollte es euer Ansinnen sein, auch die Mieten so schnell wie möglich zu entwickeln. Und Punkt 2, will ich auf jeden Fall auch auf Basis unserer Erfahrung mit vielen Wohnungen, die man für verhältnismäßig wenig pro Quadratmeter kauft, betonen. Nämlich, je mehr Wohnungen ihr habt, desto mehr Verwaltungsaufwand habt ihr. In dem Beispiel von eben bleibend haben wir in der D-Lage gerade mal 50 Quadratmeter für 30.000 gekauft und in der A-Lage für 150.000. Das heißt, wir haben eine Wohnung versus 5 Wohnungen fürs gleiche Geld, also fürs gleiche Gesamtinvest. So. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Case mehr Arbeit und damit weniger Spaß macht in der laufenden Verwaltung, wenn man sich ein passives Einkommen aufbauen will. So, wir wollen jetzt nochmal auf diesen Bewirtschaftungskosteneffekt, wie wir ihn gerne nennen, bei zu schlechten Lagen eingehen. Lass uns wieder mit den zwei Extremrandbeispielen arbeiten. Einmal Stadt D, Stadt A. Diesmal fangen wir die Betrachtung bei Stadt A an, wo wir eine Wohnung, wieder gleiche Wohnung, 50 Quadratmeter groß kaufen. Diesmal langen wir ein bisschen mehr zu, um das Beispiel deutlicher zu machen. Also hier skizzieren wir nicht die Reise, sondern einen statischen Zustand. Für 200.000 Euro kaufen wir die und die hat bereits eine relativ gut entwickelte Miete von 750 Euro netto kalt. So, also das würde jetzt eine Brutto-Mietrendite, hier BMR abgekürzt, von 750 mal 12 durch 200.000, also 4,5% ergeben. So, und statt D kaufen wir die gleiche Anzahl an Quadratmetern für 30.000 wieder ein und haben eine, bleiben wir hier bei der gleichen Miete wie vorhin, 250 Euro netto Kaltmiete und kommen da bei gleicher Rechnung auf eine Brutto-Mietrendite von 10%. So. Also, wie wir schon vorhin gesagt haben, natürlich viel zu kurz gesprungen, um jetzt hier den 10%er, dem 4,5%er deutlich vorzuziehen, aber auf den ersten Blick sieht er erstmal attraktiver aus. So. Jetzt lasst uns aber noch einmal die Bewirtschaftungskosten-Effekt oder den Impact von Bewirtschaftungskosten genauer unter die Lupe nehmen. Das haben wir nämlich vorhin nicht so genau betont. Aber unterstellen wir jetzt einmal einen Bewirtschaftungskostenaufwand von sogar 20 Euro pro Quadratmeter. Wir hatten in den Zahlen von vorhin eher Richtung 10 Euro pro Quadratmeter drin gehabt, mit der Unterstellung, dass eben das Haus und die Wohnung in den nächsten 10 Jahren kaum saniert werden muss. Martin, wir wissen es, glaube ich, wie kaum jemand anderes aus eigener, teilweise schmerzhafter Erfahrung, dass Bewirtschaftung vor allem Entwicklung sehr teuer sein kann. Und vor allem, wenn man Objekte dann hat, die dann doch gewissen Sanierungsaufwand haben, dann sind über 10 Jahre die 20 Euro auf jeden Fall die konservativere und die ehrlichere Zahl. Ist jetzt für die Message nicht so relevant, welche Zahl ihr hier reinschreibt. Lasst uns mal mit den ungefähr 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr rechnen. Also roundabout hochgerundet auf 1,70 Euro pro Quadratmeter pro Monat, was ihr in die Baulichkeit, in die Wohnung und das Haus stecken müsst. Hinzu kommen Verwaltungskosten, die ihr natürlich auch habt, egal wie ihr es verwaltet. Und hier unterstellen wir, das ist eigentlich eher eine sportliche, nicht eine konservative Unterstellung, 30 Euro pro Wohneinheit.
Sehr optimistisch, wissen wir, ne, mittlerweile.
Ja, das ist der Wert von vor 5 Jahren eigentlich. Ja, genau. Ne? Also heutzutage würde man da wahrscheinlich 40 Euro rechnen müssen. Da wird der Effekt noch krasser. Lass uns hier jetzt bei den 30 bleiben. Also ungefähr 60 Cent pro Quadratmeter pro Monat. So, und jetzt lassen wir die Rechnungen jetzt nochmal aufmachen, die Netto-Mietrendite-Rechnung, nicht nur die Brutto-Mietrendite. So. Statt A haben wir die 750 Euro Netto-Kaltmiete gehabt und von denen ziehen wir jetzt die 1,70 Euro mal die 50 Quadratmeter und die 30 Euro für die Verwaltung ab und teilen diesen Wert durch 200.000 und bei der Stadt D machen wir es genauso, nur dass wir diese 1,70 Euro mal 50 Quadratmeter und die 30 Euro von 250 abziehen und durch den Kaufpreis von 30.000 teilen. Und da sehen wir, wie die Netto-Mietrenditen sich entwickelt haben. Wir haben bei der Stadt A eine Netto-Mietrendite übrig von 3,81, also sie ist schon runtergegangen von 4,5, aber nicht so merklich wie bei der Stadt D. Da ist sie nämlich gefallen von 10% runter auf 5,4%. Also ihr seht, was für einen krassen Impact die Bewirtschaftungskosten auf Mieten haben, die gering sind und damit auch auf der Lagen, die schlechter sind, die angeblich mit hohen Mietrenditen locken. Oder anders ausgedrückt, wenn die Mietrendite sich aus einer verhältnismäßig niedrigen Miete speist, dann tun die Bewirtschaftungskosten viel, viel mehr weh als bei höheren Mieten.
Und der Effekt wird noch krasser, wenn die Sanierungskosten unerwartet hoch werden. Du hast ja gerade schon gesagt, hier rechnen wir mit 20 Euro den Quadratmeter Rücklage, weil wir davon ausgehen, dass das Haus eben sanierungsbedürftiger ist. Und der Effekt wird eben noch krasser, wenn Sanierungskosten höher werden oder auftauchen, die ihr gar nicht kalkuliert habt. Deswegen, ne, umso wichtiger, darauf zu achten in der Kalkulation. Ja, und kommen wir zum letzten Punkt, dem langfristigen Anlagehorizont. Aus dem, was wir alles jetzt herausgearbeitet haben, ergibt sich, dass die Wahl des Standortes und der Anlagestrategie eben sehr abhängig ist von der individuellen Ausgangssituation und der Strategie. Das heißt, es kann langfristig orientiert, wovon wir ja auch immer ausgehen, ne, und das zu raten, mit Immobilien langfristig zu denken und einzukaufen, sehr sinnvoll sein, in A-Lagen zu investieren. Wenn man aber kurzfristig das nicht machen kann, wegen einer negativen Haushaltsrechnung, die sich danach ergibt, macht es wahrscheinlich eben eher Sinn, in C-Lagen zu starten. Und für uns ist immer die Mischung aus beiden Welten die B-Lage. Das heißt, es kann sehr sinnvoll sein, für die meisten Einsteiger ist es meistens tatsächlich so, zu sagen, okay, ich hole mir in der B-Lage die Vermögensperspektive aus der A-Lage und die Cashflow-Perspektive aus der C-Lage. Und das ist ein guter Hybrid, wenn man dann nicht an einen Engpass kommt bei der Finanzierung und trotzdem auf 10 plus Jahre gesehen eine gute Vermögensentwicklung aufbauen kann.
Ja, und ergänzend dazu, warum wir auch B-Lagen mögen, vorhin kurz erwähnt, auch die Mietpreisbremse. Es gibt sehr viele schöne B-Lagen, die von dem Einzug der A-Lage profitieren, wie zum Beispiel der Berliner Speckgürtel, die aber nicht der Mietpreisbremse unterworfen sind. Das Gleiche findet man in Hamburg oder in der Metropolregion NRW um Köln und Düsseldorf herum. Da ist auch nicht alles mit der Mietpreisbremse unterworfen und man profitiert aber trotzdem von der Nachfragesituation in den Großstädten.
Genau, also in der Summe könnt ihr euch merken, in schlechten Lagen, also D-Lagen, investiert ihr risikoaffiner. Also mit mehr Risiko kauft ihr ein, dafür habt ihr höheren Cashflow. In A-Lagen investiert ihr risikoaverser, ihr kauft also sicherere Immobilien ein, habt aber negativen, also deutlich weniger Cashflow. Aber vergesst eben nicht die langfristige Betrachtung auf 10 Jahre plus, wo ihr auch die Vermögensentwicklung mit dazu rechnen müsst. Schreib uns gerne in die Kommentare, in welchen Lagen du gerne investierst oder investieren möchtest. Und wie du das Thema empfindest, hast du das vorher so gewusst, wie wir es erklärt haben? Was denkst du dazu? Schreib es uns in die Kommentare.